Adel verpflichtet steht auf der Einladung für heute. Vielleicht ein etwas ungewöhnlicher Titel, bei dem man vielleicht denkt, muss ich mich jetzt besonders fein machen. Darum geht's aber nicht. Vor knapp 200 Jahren, im Jahr 1808, da wurde von einem Franzosen, dessen Name ich nicht aussprechen kann, ein Buch geschrieben, in dem er allgemeingültige Grund- und Leitsätze für die Bereiche der öffentlichen Moral und der Politik verfasste. Und eine dieser sogenannten Maximen war der Spruch Adel verpflichtet. Da kommt das her. Und das bedeutete und bedeutet bis heute im Prinzip nichts anderes, als dass Menschen, die außerordentlich privilegiert sind, nun auch gewisse Verpflichtungen in der Gesellschaft haben. Und diese Verpflichtungen betrafen im Allgemeinen die Umgangsformen, den Kleidungsstil oder auch die Großzügigkeit und Freigebigkeit gegenüber den Armen. So, wer viel hatte, hatte auch viel weiterzugeben. Das wurde erwartet. Und man war also aufgrund seines Standes und aufgrund seines Besitzes zu gewissen Dingen verpflichtet. Nun geht es heute Mittag aber nicht weiter um das Privileg der adligen Herkunft oder das Privileg des finanziellen und materiellen Reichtums, sondern es geht um ein viel größeres Privileg und damit um einen viel größeren Reichtum, den wir haben. Und das ist die Botschaft von der Liebe Gottes zu den Menschen, die in Jesus Christus sichtbar geworden ist. Momentan läuft, es läuft schon länger, eine Fernsehserie im Fernsehen. Da schauen sogenannte Trödelprofis nach verborgenen Schätzen im Haushalt der jeweiligen Kandidatenfamilien. Und dabei machen sie bisweilen erstaunliche Funde. Und auch wertvolle Funde. Sachen, die jahrelang verschüttet waren, da wusste man gar nichts von, haben sich als oder erweisen sich als wirklich wertvoll. Und auf einmal gibt es einen warmen Geldregen, mit dem man gar nicht gerechnet hat. Und jedes Mal, wenn so ein wertvoller Fund gemacht wurde, gibt es ein großes Erstaunen darüber, welche Reichtümer da jahrelang auf dem Dachboden oder in der Scheune geschlummert haben. Ich habe es jetzt ein bisschen übertrieben, man könnte meinen, ich schaue die Serie regelmäßig, das tue ich nicht. Aber man kann sich auch denken, dass es jedes Mal so ist. Keiner ist unglücklich darüber, wenn er auf einmal ein Reichtum entdeckt, von dem er gar nichts wusste, mit dem er gar nicht gerechnet hat. Wie viele Menschen haben den größten Reichtum in ihrem Bücherschrank stehen und stauben ihn vielleicht ab und zu mal ab, aber wissen gar nicht, was sie da stehen haben? Ich rede vom Wort Gottes. Die Bibel ist der Brief und damit das Reden Gottes an uns Menschen und damit unglaublich wertvoll. Die Bibel gibt alle Antworten auf die großen Fragen der Menschheit. Welch ein Reichtum, welch ein Privileg, eine Bibel im Schrank zu haben und sie zu benutzen, benutzen zu können, lesen zu können und die frohe Botschaft vom Leben durch Jesus Christus zu kennen. Welch ein Privileg, welch ein Reichtum. Und Menschen, die dem Wort Gottes und dieser frohen Botschaft glauben und sie angenommen haben, wie zumindest die meisten von uns es ja tun, sind nun verpflichtet, sie weiterzugeben. Und deswegen singen und reden wir ja heute Mittag davon, weil wir es weitergeben möchten. Das, was wir erlebt haben, das, was wir erkannt haben, das, was wir hautnah, so wie wir es eben auch gehört haben in dem Lied, hautnah erleben in der Beziehung, der lebendigen Beziehung zu Jesus Christus, das wollen wir weitergeben. Ich möchte einen Text aus dem Römerbrief lesen, der dieses Thema, uns auf dieses Thema hinführt. In Römer 1, 13 bis 17, wer möchte, darf es schon mal aufschlagen, Römer 1, 13 bis 17, da schreibt der Apostel Paulus an die Gemeinde in Rom von seiner Sehnsucht und seinen Plänen, sie zu besuchen. Und in diesem Zusammenhang schreibt er das Folgende, Römer 1, 13 bis 17. Ich will aber nicht, dass euch unbekannt sei, Brüder, dass ich mir oft vorgenommen habe, zu euch zu kommen und bis jetzt verhindert worden bin, damit ich auch unter euch einige Frucht haben möchte, wie auch unter den übrigen Nationen. Sowohl Griechen als auch Nichtgriechen, sowohl Weisen als auch Unverständigen bin ich ein Schuldner. Dementsprechend bin ich, so viel an mir ist, willig, auch euch, die ihr in Rom seid, das Evangelium zu verkündigen. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart, aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Paulus spricht hier von einer Schuld, die er abzutragen hat. Er sagt, ich bin ein Schuldner. Und er spricht von einer Schuld, die er ausnahmslos allen Menschen schuldet. Und diese Schuld war die Verkündigung, die Bekanntmachung der frohen Botschaft von Jesus Christus, das Evangelium. Paulus' spezieller Auftrag war nun die Arbeit unter den Nationen, aber seine Schuldigkeit galt allen Menschen, unabhängig von ihrer Herkunft und unabhängig von ihrem Intellekt. Und nicht nur Paulus, sondern alle, die Jesus Christus nachfolgen, sind in derselben Weise schuldig, das Evangelium von Jesus Christus weiterzugeben. Von daher ist Mission, wir kennen den Begriff, Weltmission, Mission, keine Liebhaberei einzelner Missionsgesellschaften oder einzelner Christen. Und der Dienst auf der Kanzel ist auch nicht die Königsdisziplin des Gemeindedienstes, wie ja manche meinen, sondern das Erbringen einer Bringschuld, die wir der Welt gegenüber haben, weil wir unendlich privilegiert sind. Adel verpflichtet. Und es gibt kein größeres Privileg, als das, ein Kind des lebendigen Gottes zu sein. Das ist mehr als adlig zu sein. Das ist das Höchste, was wir erreichen können an Stand. Ein Kind des lebendigen Gottes. Ein Königskind. Und sowohl diese herausragende Stellung als auch der unbeschreibliche Reichtum, den wir haben, verpflichtet uns zu gewissen Dingen. Adel verpflichtet. Wir haben am Freitag war es, darüber geredet, wie reich wir sind, weil wir eigentlich im Prinzip schon alles geerbt haben, noch nicht alles besitzen, aber wir haben schon alles geerbt. Wir sind unendlich reich. Manfred Siebald hat mal gesagt, als Christ bin ich nicht besser, aber ich bin besser dran. Was heißt das? Hier geht es nicht darum, dass Christen liebenswertere oder beachtenswertere Menschen wären, sondern darum, andere Menschen für Jesus zu gewinnen, damit sie nicht auf ewig verloren gehen. In 2. Korinther 5,20 schreibt der Paulus, so sind wir nun Gesandte an Christi Stadt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt, wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Diese lebenswichtige Warnung, Ermahnung, lasst euch versöhnen mit Gott, sind wir Menschen, die Jesus nicht folgen, schuldig. So, wir sind Menschen die ganze Wahrheit des Wortes Gottes schuldig. Und die heißt, ohne Jesus bist du auf ewig verloren, mit Jesus hast du Vergebung deiner Schuld und ewiges Leben. Wir wissen, dass es jahrhundertelang so war, dass die Kirche um der eigenen Macht willen versucht hat, diese Wahrheit den Menschen vorzuenthalten. Da gab es das alles nur auf Lateinisch, keiner konnte es lesen, keiner konnte es leben. Und heute ist es leider auch immer häufiger so, dass die Wahrheit des Evangeliums, die ganze Wahrheit, auf dem Altar der Toleranz und der Feigheit zunehmend verschleiert wird. Oftmals werden nur Bruchteile von dem, was die Bibel eigentlich meint, verkündigt. Manchmal auch gar nichts davon. Und das führt uns dahin, dass wir sagen müssen und feststellen müssen, wir besitzen das Evangelium nicht. Wir haben keine Eigentumsrechte, kein Copyright daran, sodass wir bestimmen könnten, wie dosiert wir das weitergeben oder wie und wie wir selber das auslegen und interpretieren und was uns dabei gefällt und nicht. Das wird ja so gern gemacht, das wird zugeschnitten so auf die Bedürfnisse der Welt. Wir haben keine Eigentumsrechte daran, sondern wir schulden die ganze Wahrheit. Und eine Welt, in der die Menschen immer weniger Zukunftsperspektive haben, hat ein Recht darauf, zu erfahren, wo echtes Leben, echte Liebe und echte Hoffnung zu finden sind. Denn genau das sind ja die Sehnsüchte unserer Zeit, die immer lauter werden, immer stärker werden. Echtes Leben, echte Liebe, echte Hoffnung, Zukunftsperspektive. Und diesen Reichtum offenbart uns das Wort Gottes. Und deswegen schreibt Paulus weiter, Vers 16, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart, aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Ich glaube, eine Sorge verbindet so ziemlich alle Kinder Gottes miteinander. Und das ist die Sorge, dass die Botschaft von Jesus, da wo wir sie weitergeben, auf Ablehnung stößt. Und wir dadurch vielleicht sogar in Leidens- und Drucksituationen geraten. Und es wird auch tatsächlich immer wieder passieren. Ganz einfach, weil die Botschaft vom Kreuz Menschen ihrer Sünde überführt und sie ins Licht der Wahrheit Gottes stellt. Und wer gibt schon gerne zu, dass er falsch lebt, dass er schuldig ist, dass er auf dem Holzweg ist, dass er Veränderung seines Lebens braucht, dass er Hilfe und Vergebung braucht? Wer gibt es schon gerne zu? Aber die Botschaft vom Kreuz ist zu wichtig und zu fantastisch, als dass wir davon schweigen könnten. So, ich brauche mich nicht dafür zu schämen, meinem Nachbarn, meinen Mitschülern oder meinen Arbeitskollegen zu erzählen, wo sie echtes Leben finden, wo sie echte Liebe finden, wo sie echte Hoffnung finden. Sondern ich darf mich vom Geist Gottes treiben und gebrauchen lassen und er wird mich auch in dem, was ich sage, wie ich es sage, führen und leiten. Aber vor allem in dem, was ich lebe. In Römer 8, 12 bis 14 lesen wir, so sind wir nun Brüder nicht dem Fleisch Schuldner, um nach dem Fleisch zu leben, denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Was hier zunächst deutlich wird, wenn wir es lesen, ist die Tatsache, dass das, was wir leben, viel lauter spricht als das, was wir reden. Denn hier ist vom Leben die Rede. Wenn ihr nach dem Fleisch lebt oder wenn ihr nach dem Geist lebt. Aber was wir auch tun, wir tun es nicht aus uns selbst. Wir schulden es also nicht unserem Fleisch, sondern wir tun es, weil der Geist Gottes uns treibt. Wir tun es auch nicht, weil andere Menschen uns dazu treiben. Oder dazu zwingen oder unter Druck setzen. Sondern wir teilen den großen Reichtum, den wir haben, weil uns der Geist Gottes dazu treibt. Und deswegen schreibt Paulus in 1. Korinther 9, 16 und 17, denn wenn ich das Evangelium verkündige, so habe ich keinen Ruhm, denn ein Zwang, schreibt er, liegt auf mir. Denn wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündigte. Wenn ich dies nämlich freiwillig tue, so habe ich Lohn zu erwarten. Wenn aber unfreiwillig, so bin ich nur mit einer Verwaltung betraut. Hier sehen wir, was Paulus damit meint, wenn er sagt, ich bin ein Schuldner. Ich bin getrieben, ich kann nicht anders. Da, wo wir es nur als lästige Pflicht sehen und da, wo wir die volle Wahrheit des Evangeliums verschweigen, sind wir lediglich Verwalter von Gottes Wort, Verwalter des Glaubens, aber wir leben und tun es nicht. Aber da, wo der Geist Gottes uns treibt, können wir nicht aufhören, davon zu reden. Ulrich Parzani hat mal gesagt in der Evangelisation, das kommt aus allen Knopflöchern raus. Das konnte ich mir so richtig vorstellen. Man kann davon nicht schweigen. Man muss es teilen. Als Petrus und Johannes vor dem Hohen Rat angeklagt werden, antworten sie folgendes, Apostelgeschichte 4, 19 und 20. Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen zu ihnen, urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, dass wir euch mehr gehorchen als Gott. Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Dann wurden sie freigelassen und haben sofort wieder gepredigt. Wir können es nicht lassen, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, schreibt Paulus. Denn wir haben damit etwas Großartiges weiterzugeben. Und deswegen schreibt er weiter, ist es doch Gottes Kraft, und man könnte auch sagen, weil es Gottes Kraft ist, zum Heil jedem Glaubenden. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart, aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. So, das Wort Gottes hat ganz offensichtlich Kraft. Und es hat auch Kraft, eigentlich steht hier im Urtext das griechische Wort Dynamis, das heißt, es hat sogar Sprengkraft. So, Gottes Wort hat die Kraft, Menschen zu verändern. Ketten der Gebundenheit, Ketten der Sünde zu sprengen. Es hat Dynamik, es hat Sprengkraft und es hat auch Dynamik in unserem Leben, nicht nur am Anfang des Weges mit Jesus, sondern unser ganzes Leben. Das Wort hat Dynamik. Es hält unser Glaubensleben in Bewegung, es hält uns in Bewegung, weil wir nach dem Willen Gottes fragen und nach dem Willen Gottes leben und mehr verändert werden. 1. Korinther 1, Vers 18, denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Aber uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Dynamis, Dynamik, Kraft, Sprengkraft. So, das Wort vom Kreuz ist die frohe Botschaft, dass Jesus Christus für deine und meine Schuld am Kreuz gestorben ist und damit für deine und meine Freiheit bezahlt hat. Und die Auferstehungskraft Gottes hat ihn wieder lebendig gemacht. Und auch wir haben Teil an dieser Auferstehungskraft Gottes. Johannes 3, 16 und 17 lesen wir, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Da haben wir das. Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden. Jeder, der daran glaubt, geht nicht verloren, sondern hat ewiges Leben. Und weiter, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Das ist die Botschaft, die wir der Welt schuldig sind. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart, aus Glauben zum Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben, schreibt der Paulus weiter. So, die Kernbotschaft der Bibel ist der stellvertretende Tod Jesu, der die gerechte Strafe Gottes für unsere Sünde und Schuld auf sich nahm und wir dadurch die Rechtfertigung für unser Leben haben. Denn nach Gottes gerechtem Urteil wäre keiner von uns am Leben. Aber der Sohn Gottes hat die gerechte Strafe Gottes auf sich genommen, damit wir leben dürfen. Das ist die Gerechtigkeit Gottes, die uns in seinem Wort offenbart wird. Und wir dürfen sie annehmen von Glauben zum Glauben. Es gibt viele Ansichten darüber, wie Paulus das gemeint hat, von Glauben zu Glauben. Ich verstehe es so und ich glaube, dass man es auch so verstehen kann, dass diese Botschaft zunächst einmal geglaubt, ihrem Wahrheitsgehalt nach, geglaubt und angenommen wird und dann wird sie gelebt. So, Glauben bedeutet nicht nur das für wahr halten und das annehmen, das ist so der erste Schritt, sondern dann auch weiter Vertrauen und Gehorsam. Gelebter Glaube. Von Glauben zum Glauben. Und zwar Glaube, der sichtbar gelebt wird. Der Gerechte wird aus Glauben leben. So, die Erlösung durch Jesus ist ein Gnadengeschenk Gottes, dass wir uns weder selbst verdienen oder erarbeiten könnten. Und deswegen wird der Gerechte allein durch den Glauben leben, nicht durch eigene Werke. Aber eben auch nicht nur durch das Fürwahrhalten, sondern dann auch durch das Leben. So, all diese Wahrheiten sind die Bringschuld, die wir vor der Welt haben, die wir vor Menschen haben. Nun ist ja keiner von uns gerne irgendwem etwas schuldig. Schuldig hat immer so einen, komm nicht drum rum, negativen Anstrich. Wenn wir von Schuld hören, verbinden wir automatisch damit, dass wir unter dem Druck einer Wiedergutmachung stehen. Aber die Schuld, von der Paulus hier spricht, soll uns nicht wieder unter Lastendruck bringen, von dem Jesus uns ja am Kreuz freigemacht hat. Also kann es das nicht sein, sondern der Geist Gottes weckt in uns das Bedürfnis, von unserem Reichtum weiterzugeben. Wenn wir Gott dienen, dann tun wir das, weil der Geist Gottes in uns das Wollen schenkt. Nicht, weil wir es unter Druck müssen. Und das geschieht ja nicht nur im Predigen des Evangeliums, sondern auch da, wo wir als Gemeinde, als Kinder Gottes miteinander leben. Auch hier haben wir gewisse Bringschulden, zu denen wir einander verpflichtet sind. 1. Petrus 4, Vers 10, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Ich habe vor kurzem ein Buch gelesen, bin mittlerweile fertig damit. Da schrieb der Pastor einer Züricher Gemeinde, dass ja meistens in dem, was uns von Natur aus Spaß und Vergnügen bereitet, auch schon unsere Gaben sichtbar werden. Prima, dachte ich habe die Gabe des Pizzaessens. Also da müssen wir vorsichtig sein. Das ist hier nicht gemeint. Sondern es geht um die Gaben, die Gott jedem Einzelnen von uns gegeben hat, damit wir einander damit dienen. Diese Gaben verpflichten uns. Die sind nicht zu unserer eigenen Befriedigung da, nicht zum eigenen Spaß, zum eigenen Vergnügen, sondern füreinander sind sie gemacht und gegeben. Und wir dürfen sie nicht einander vorenthalten. Das ist nicht Ziel unserer Begabungen. Wir sind schuldig, einander zu dienen. Johannes 13, Vers 14 sagt der Herr Jesus selber, wenn nun ich, der Herr und der Lehrer, eure Füße gewaschen habe, so Jesus gibt uns ein Vorbild, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. 1. Johannes 4, Vers 11. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind wir auch schuldig, einander zu lieben. Und 1. Johannes 2, Vers 6. Wer sagt, dass er in ihm bleibe, ist schuldig, selbst auch so zu wandeln, wie er gewandelt ist. Wenn wir all das lesen, dann sollen all diese Dinge, ich sage es nochmal, keinen Druck in uns erzeugen. Weil hier steht, dass wir sie schuldig sind. Sondern sie sind eine logische Konsequenz, eine automatische Konsequenz des neuen Lebens unter der Herrschaft Jesu und damit unter der Leitung des Heiligen Geistes. Und so schenkt uns Gott die Kraft zum Tun seines Willens, aber auch im Vorfeld die Willigkeit und die Bereitschaft, seinen Willen zu tun. So auch das willige Herz, was bereit dazu ist, ist ein Geschenk Gottes. Und das müssen wir nicht aus uns selber generieren, das können wir auch gar nicht. Wir können zwar probieren, das so über unsere Moralvorstellung zu tun, dass wir sagen, ich möchte ein guter Mensch sein, ich möchte was Gutes tun, aber wirklich nach dem Willen Gottes zu leben, zu dienen, muss immer in der wirklichen Verbindung zu ihm geschehen. Und die haben wir durch seinen Geist, durch sein Wort. Gäbe noch viel dazu zu sagen. Ich mache hier bewusst aber Schluss, weil es doch herausfordernd ist. Wir haben etwas, was uns wahnsinnig privilegiert. Es gibt kein größeres Privileg, als Kind des lebendigen Gottes zu sein. Und die, die Jesus folgen, sind Söhne und Töchter des lebendigen Gottes. Und es gibt keinen größeren Reichtum, als das Wort Gottes zu entdecken, zu leben und zu erleben, was Gott mit jedem Einzelnen von uns vorhat. Und die herrliche Hoffnung des ewigen Lebens. Und das dürfen wir weitergeben. Und das sollen wir weitergeben. Es gibt kein für sich behalten. Es gibt hier keinen Besitzanspruch. Und ich möchte einfach Mut machen und am meisten auch mir selber, dass wir das doch immer wieder tun. Dass wir es leben, dass es sichtbar wird in unserem Leben, welchen Reichtum wir haben. Adel verpflichtet. Dieses Privileg verpflichtet. Und wir müssen es nicht alleine tun. Wir sind nicht schuldig unter Druck, unter Lastendruck, sondern weil der Herr uns durch seinen Geist die Freude dazu schenken möchte. Und so schließe ich mit Philipper 2, Vers 13 und wünsche uns damit wirklich den Segen des Herrn. Philipper 2, Vers 13, denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Amen.